Mir Menschen im Rechtsstaat. Von mir zu dir aufs Ohr.
Heute mit Professor Dr. Dr. Michel Friedmann, Rechtsanwalt, Publizist und Philosoph. Mit Michel Friedmann teile ich das Privileg, in einem Rechtsstaat leben zu dürfen, und gemeinsam sammeln wir auch heute Denkanstöße, damit wir alle nicht vergessen, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht selbstverständlich sind. Lieber Herr Kollege Friedmann, es ist mir Freude und Ehre zugleich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit mir ein wenig über unseren Rechtsstaat zu plaudern.
Mir auch, und ich will gleich damit beginnen. Es gibt keine Demokratie ohne Rechtsstaat. Der Rechtsstaat ist konstitutiv für eine Demokratie, nicht nur mit dem Stichwort der Gewaltenteilung, sondern weil es unabdingbar ist, dass politischen Mehrheiten, die sich ja selbst wiederum gestalten können, letztendlich immer respektieren müssen, und das mit einem Ausrufezeichen, dass sie, sowohl wenn es Verfassungen gibt oder bei uns das Grundgesetz, sich nach diesen Prinzipien zu richten haben. Wir erkennen das gerade in Amerika, wo dann doch auch das oberste Verfassungsgericht viele Dekrete von Trump unterbindet. Man sieht es aber auch an dieser rechtsstaatlichen, wunderbar lebendigen Demokratie in Israel, wo auch da Generalstaatsanwältin wie auch die obersten Gerichte den Premierminister immer wieder aufhalten, wenn er glaubt, er könne zwar mit einer politischen Mehrheit, aber gleichzeitig die Verfassung, die es dort als solche noch nicht gibt, aber die Verfassungsprinzipien, die dort anerkannt sind, verletzen. Und da an diesen zwei konkreten Beispielen, zwei Demokratien, sehen wir, wie unabdingbar Rechtsstaatlichkeit ist.
Jetzt haben Sie ein bisschen gemogelt. Sie kriegen gleichwohl noch die erste Frage, die alle meine Gäste bekommen. Aber ich nehme das einfach als wunderbares Intro. Herr Friedmann, wenn ich Sie frage, das erste Wort, das Ihnen einfällt, wenn ich Rechtsstaat sage, ein Stück weit wohl Demokratie, aber Sie haben jetzt ein zweites Wort frei.
Sicherheit. Der Rechtsstaat sichert mich vor der Beliebigkeit von politischen Mehrheiten, die, weil sie eine politische haben, unter Umständen beispielsweise die Menschenrechte in den Papierkorb werfen wollen. Und diese Sicherheit, die mir die Gerichte dann doch geben, gegen politische Willkür, auch wenn sie mehrheitlich ist, gegen das Prinzip der Menschenrechte, der Würde, die unantastbar ist, verletzen zu dürfen, wird durch den Rechtsstaat konterkariert. Deswegen wollen übrigens auch autoritäre Regime als erstes die Gerichte bändigen. Wir kennen das aus Polen, als Kaczynski mit der Peace regiert hat. Wir kennen das aber auch an Amerika, aber auch in Israel. Wir kennen das überall dort, wo autokratische, autoritäre Mehrheiten entstehen, gilt der Angriff oder die Kastration des Rechtsstaates als eines der ärgsten Aktionen, die vorgenommen werden.
Ja, es gibt ja quasi so eine Art Dreiklang im Playbook für Autokraten. Und es sind immer dieselben drei Schritte zu Beginn. Es ist die Anwaltschaft, es ist die Justiz und die Presse. Auch das kann man ja wie im Bilderbuch, kann man eine Schablone drüberlegen, was gerade in den USA passiert. Herr Friedmann, welcher Artikel in unserem wunderschönen Grundgesetz ist Ihnen vielleicht jetzt gerade in diesem Moment am wichtigsten und warum?
Immer noch Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, weil sie letztendlich der Ausfluss der Aufklärung, der Moderne, der Vernunft, des Rationalen gegen den Irrationalen ist. Und weil letztendlich die Würde des Menschen ist unantastbar nichts anderes bedeutet, als jeder ist jeden. Und wir erleben auch in Deutschland, dass es Parteien gibt, die zwar demokratisch gewählt sind, aber deswegen nicht demokratisch sind, dass die Partei des Hasses immer wieder formuliert, es gibt Menschen, die sind niemand. Und wir haben uns geeinigt nach 1945 mit der Gründung auch der UN und jedes Mitgliedstaates, das die UN-Charta unterschrieben hat. Wir haben uns geeinigt, dass die Idee, dass ein Mensch je wieder bestimmen darf, ob ein anderer Mensch ein Mensch ist, der Vergangenheit angehört, und dass eben umgekehrt gelten soll. Jeder Mensch als Individuum ist schützenswert, ohne dass er dafür Danke sagen muss und ohne dass dieses Recht je wieder angezweifelt werden kann. Hannah Arendt hat daraus die Formulierung gemacht, das Recht, Rechte zu haben. Abstimmungen sind ja beliebig. Das heißt, nehmen wir mal an, ein Parlament hat beschlossen, alle Menschen sind gleich. Dann kann auch ein Parlament irgendwann beschließen, einige Menschen sind ungleich. Aber das Recht, Rechte zu haben, entzieht jeder politischen Mehrheit das Recht, darüber irgendwelche Beschlüsse zu fassen. Und das ist eine zwar immer noch theoretische Garantie, aber auf diese Garantie basieren sich die demokratischen Staaten, die demokratisch auch genannt werden wollen, weil sie es verdienen. Und deswegen ist das ja die Mutter, der Vater, das ist der Grundsatz aller Grundrechte, dass sich welche Rechte auch immer daran messen lassen müssen, dass dadurch kein Mensch zu einem Niemand wird, sondern jeder wie ein Jemand behandelt wird. Und ich glaube, dass diese Errungenschaft eines der größten auch Denkfortschritte darstellt, den die Menschheit so vor 200, 300 Jahren begonnen hat zu denken. Und es ist übrigens das, was den meisten Autokratien am meisten schmerzt. Das ist die Diskussion. Jetzt sind wir bei den UN-Rechten, aber wir sind auch bei der Europäischen Menschenrechtscharta oder beim Grundgesetz, dass niemand wegen seiner sexuellen Haltung diskriminiert werden darf, dass niemand wegen seiner Religion diskriminiert werden darf oder seiner Hautfarbe oder des Geschlechtes. Das ist die Grundlage der Moderne und sie ist für alle autoritären Denkstrukturen eine Provokation. Und deswegen, ja, Artikel 1 ist für mich nach wie vor die Grundlage allen Denkens, auch allen rechtlichen Denkens.
Nicht ohne Grund gibt es ja die wunderbare Ewigkeitsgarantie. Ist ja auch.
Ja, aber bleiben wir in der Realität. Und das ist ja sowieso das Problem von Recht. Recht muss durchgesetzt werden können.
Ja.
Und in dem Moment, wo Recht nicht mehr durchgesetzt wird, wird es zu einer Fata Morgana. Es zerbröselt in sich selbst. Und da sehen wir dann doch die Realitäten, die Länder unterschiedlich angehen. In Polen war das unter der PiS gelungen. In Ungarn ist es mittlerweile System. Damit ist für mich Ungarn übrigens auch eine Autokratie und kein demokratisches System. Interessant übrigens, die Tapete, die bleibt weiß und sauber, aber in Wirklichkeit ist sie zerrissen und zermüllt. Und dann gibt es Länder, wo Regierungen das versuchen, aber aufgrund auch von Protest der Bevölkerung, aber auch die Haltung derjenigen, die noch irgendwie übrig bleiben, sich damit nicht durchsetzen können. Und so gesehen ist Ewigkeitsgarantie sowieso etwas Absurdes. Wir Menschen sind jedenfalls sterblich und haben Endlichkeit. Und deswegen ist der Wunsch nach Unendlichkeit eine Vorstellung, die mir schwerfällt. Ich würde mir ja wünschen, dass wir beide in den nächsten Jahrzehnten oder selbst Jahren diese Garantie als Realität erleben werden. Aber auch in Deutschland könnte das gefährdet sein, wenn die AfD in Regierungsverantwortung käme, weil sie auch offen sagt, dass sie die Gerichte als nicht objektiv betrachten, dass sie die Staatsanwaltschaften anders sehen wollen, dass sie Organe wie das Verfassungsschutz oder den BND ändern wollen. Also deswegen am Ende, wer wird die exekutive Macht haben, hängt direkt damit zu tun, ob Rechts- und Gerechtigkeitsgarantien abgelaufen sind oder verlängert werden.
Von daher, großartige Wahl. Artikel 1 ist sowieso ja der Kern allen Rechts für mich, auch im täglichen Umgang miteinander. Man kann so viel, alles andere leitet sich letztlich davon ab. Und das ist ja ein großes Problem, dass just die Würde des Menschen auch heute in Deutschland nicht flächendeckend geachtet und geschützt wird. Und auch das ist typisch für populistische Narrative und auch für Autokratien, die beiden Schritte dämonisierendes Denken, Dehumanisierung.
Sie haben vollkommen recht. In Deutschland werden Minderheiten beleidigt, beschimpft. Und natürlich hat der Rechtsstaat dafür Instrumente. Wir sind nicht hilflos. Also es gibt strafrechtliche Paragraphen wie Beleidigung, Volksverhetzung und, und. Über Jahre lang wurden sie aber nicht angewendet. Sie kamen zur Anzeige und wurden in der Regel sehr spät bearbeitet oder die Bearbeitung entsprach nicht dem Bewusstsein der hinter diesen rassistischen, auch antisemitischen oder sexuellen Diffamierungen stand. Und da zeigt sich, dass ein Rechtsstaat auch viel zu spät anfängt zu reagieren, den Generalpräventionsgedanken nicht mitnimmt. Es dauert furchtbar lange bei diesen Delikten, bis es zu einer Verurteilung kommt. Die Verurteilungen sind oft nicht schmerzhaft für die Täter und Täterinnen. Und wir erst seit so wenigen Jahren begreifen, dass wir da aufholen müssen. Und so gesehen ist der Rechtsapparat so träge wie die Gesellschaft an sich gewesen, was das, was Sie gerade zu Recht beschrieben haben, Alltag geworden ist. Und hier gibt es viel Nachholbedarf. Ich bin wirklich überzeugt davon, dass viele Trittbrettfahrer auf solchen Gewalt- und verbalen wie körperlichen Gewalttaten unterwegs sind, die rassistisch oder antisemitisch konnotiert sind. Wenn man da schnell und konsequent die Rechtsfolgen den Täterinnen und Tätern dann antun würde, dann würden viele sich überlegen, ob sie das nochmal machen oder es überhaupt machen. Es sind eben keine Kavaliersdelikte. Es ist nicht einfach etwas, na ja, sondern es sind Gewalttaten. Entweder sind das eben geistige Brandstiftungen oder tatsächliche. Und in dem Moment, wo sie noch zusätzlich mit rassistischen oder judenhassenden Gedanken untermauert sind, verschärft sich nach meiner Meinung der Tatbestand. Und hier muss Staatsanwaltschaft, Polizei und Gericht rechtsstaatlich übrigens, ganz wichtig, aber rechtsstaatlich dann schnell Entscheidungen treffen, damit in der Gesellschaft klar wird, wir lassen das nicht durchgehen.
Das sehe ich ganz genauso. Da ist wirklich noch Luft nach oben. Und die Tatsache, dass solche Dinge immer wieder durch die sozialen Medien gehen und auch durch die Presse, wenn dann nicht der Rechtsstaat folgt und reagiert, führt das zu meines Erachtens wahnsinnig gefährlichen Gewöhnungseffekten. Und auch das konnte man in der Allgemeinheit immer und immer wieder wahrnehmen.
Ist das der Rechtsstaat, das kann, wenn ich das nur ergänzen darf, haben wir ja bei der letzten Generation gesehen. Als die letzte Generation immer mehr den täglichen Zugang blockiert hat, nicht nur, weil sie tatsächlich die Straßen blockiert haben, erlebte man einen Rechtsstaat, der innerhalb von 3 bis 4 Monaten rechtsstaatlich, polizeiliche Erfassung, staatsanwaltschaftliche Ermittlung, gerichtlicher Prozess und Urteil in 3 bis 4 Monaten das schaffte, teilweise auch mit Strafen, die weder ein Teil der Gesellschaft noch Täter, Täterinnen erwartet haben. Und siehe da, es ist ruhiger geworden mit der letzten Generation. Das hat auch andere Gründe, aber ich bin sicher, es hat auch Gründe, dass die Menschen, die das tun, merken, es kann sogar eine Gefängnisstrafe rauskommen. Und wenn das da möglich ist, und da hat der Staat ja gezeigt, dass er es kann, dann empfehle ich sehr schnell, in anderen Bereichen nachzuholen und denselben Effekt zu schaffen.
Wissen Sie was, der Empfehlung schließe ich mich sofort an. Und mir fallen da auch sofort mindestens eine Handvoll Möglichkeiten ein, um Geschwindigkeit und Stringenz zu demonstrieren. Herr Friedmann, vielleicht mal so mit Blick auf Sie persönlich, bei welcher Gelegenheit haben Sie, ganz egal ob beruflich oder privat, selbst zuletzt von unserem Rechtsstaat profitiert?
Also immer von Artikel 1, immer. Ich bringe alle möglichen Straftatbestände, wenn ich Drohungen oder Beleidigungen in welcher Art und Weise erhalte, zur Polizei und erstatte Anzeige. Und das sind ja gerade für mich als Mensch, der jüdisch ist, leider immer mehr, was da auf meinem Tisch reinkommt. Und zwar über mein PC oder mein iPad. Früher waren das Faxe oder Briefe. Aber auch die Religionsfreiheit ist für mich etwas ganz Wichtiges. Ein Land, in dem die Religionen geschützt sind und in ihrer Religionsausübung vom Staat auch geschützt sind, ist etwas, was mich täglich erfasst. Und was mich mehr und mehr beschäftigt, sind 2 wichtige Artikel im Grundgesetz. Sie haben einen schon angesprochen, die Pressefreiheit. Ich bin auch Publizist und Journalist. Ich sehe, wie Kollegen und Kolleginnen auch in Deutschland immer mehr, man muss es leider wieder sagen, von rechtsextremistischen Demonstranten körperlich angegangen werden. Und da muss man eben feststellen, dann muss die Polizei die Journalisten und Journalistinnen schützen. Das tut er dann auch in der Regel. Aber ich muss auch sagen, der Artikel, der die Kunst schützt in ihrer Freiheit, ist mir etwas sehr Wichtiges. Ich arbeite viel in Theatern und anderen Kulturinstitutionen. Und der Umgang mit der Freiheit der Kunst ist etwas, was in den letzten Jahren eine große Bedeutung bekommen hat. Und zwar auch im Negativen, wenn man überlegt, dass es Bewegungen gibt, die beispielsweise einen israelischen Geiger, der Konzert geben will, stört, weil er halt ein israelischer Geiger ist. Und ich finde, das ist eine Art von Diskriminierung, die nicht geht. Die Freiheit der Kunst wird geschützt, indem der Künstler geschützt oder die Künstlerin geschützt wird. Und hier sehen wir, wie der gesellschaftspolitische Prozess immer auch mit dem Rechtlichen verknüpft ist und wie immer wieder dann aber auch abgewogen werden muss, einerseits die Freiheit der Kunst, aber andererseits auch die Freiheit des Künstlers, dass er auf oder sie auftreten kann. Und wo wir es jetzt sehr deutlich merken, auch das für mich ein sehr wichtiger Artikel des Grundgesetzes, die Freiheit der Wissenschaft. Die Wissenschaft wird angegriffen durch die Lüge. Aber sie wird mittlerweile auch angegriffen im Sinne der Gefälligkeit, wie wir es in Amerika erleben, dass ein amerikanischer Präsident Gelder für wissenschaftliche Forschung kürzt. Nicht nur, weil in der Uni Meinungen abgegeben werden, die er nicht mag, sondern ganz strukturell. Also in Amerika werden alle Forschungsinstitute, die zum Beispiel für Umweltfragen forschen, nicht mehr bezuschusst. Gekürzt werden Forschungsinstitute, die in der Frage der Geschlechter forschen. Wir da nicht über Gender reden, sondern Geschlechterforschungen. Und hier gilt es, die Wissenschaft zu schützen, denn in der Wissenschaft muss absolute Freiheit herrschen. Denn es geht ja gerade bei der Wissenschaft immer darum, dass das, was ist, in Frage gestellt wird. Nur daraus entsteht der Fortschritt. Und Sie sehen, es sind 3, 4 sehr wichtige Grundrechte, die in meinem Leben immer eine Rolle spielen. Und auch hier kann ich nur sagen, ich bin froh, dass ich weiß, es gibt dieses Bundesverfassungsgericht in Deutschland, bei dem ich einen sehr großen Respekt habe, teilweise auch Entsetzen empfinde, weil man darf ja nicht vergessen, dass selbst bei der Vergewaltigung von Ehefrauen, die straffrei blieben, das Bundesverfassungsgericht auch nicht sich daran erinnerte, dass ein Artikel schreibt, Männer und Frauen sind gleich. Aber das Bundesverfassungsgericht lernt in den letzten Jahren und Jahrzehnten deutlich, dass der Ist-Zustand in Frage gestellt werden darf, und dadurch neue Entwicklungen ermöglicht werden.
Also ich bin auch sehr froh, dass wir das Bundesverfassungsgericht haben. Und es stellt sich ja auch fortlaufend neuen Herausforderungen. Wenn ich jetzt gerade an die Pandemiezeit denke, die vielen Menschen so schwer zu schaffen gemacht hat mit den Einschränkungen, war ja nur so, dass unsere Grundrechte eingeschränkt waren. Es war ja nicht so, dass wir keine Grundrechte mehr hatten. Ist ja auch ein gängiges Missverständnis. Ich finde es schon großartig, dass wir diese Instanz haben, die auch, wie ich finde, so ein hohes Gericht eine sehr hohe Schlagzahl hat. Also wenn man überlegt, was in der Pandemie entschieden wurde, fortlaufend.
Aber man kann ein ganz konkretes politisches Thema machen. Das Bundesverfassungsgericht hat der Ampelregierung eigentlich den Todesstoß vorbereitet, indem sie gesagt haben, dass diese eine gemauschelte und konstruierte Zahl von, ich glaube, 40, 70 Milliarden, die sie verwenden wollten, verfassungsfeind, verfassungsunkonform war. Dann hätte jetzt die Politik damit ehrlich umgehen müssen und sagen müssen, okay, wir die Ampel müssen jetzt neu verhandeln, weil da fällt uns so eine gemauschelte Nummer weg. Das haben sie da nicht getan. Das war der finale Todesstoß. Aber wir erleben auch hier wieder, dass das Bundesverfassungsgericht nicht opportunistisch Mehrheiten, auch Regierungsmehrheiten, hinterherläuft. Und da komme ich wieder auf das, was wir am Anfang besprochen haben. Solange ein Bundesverfassungsgericht so unabhängig ist, dass sie selbst einer Bundesregierung eine Entscheidung vorlegen, die sie politisch schwer verdauen kann, solange ist mir nicht bange um Deutschland und die Demokratie.
Mir hat kürzlich ein Richter, liebe Grüße an Jörg, gesagt, es gilt bei uns das Prinzip der maximalen Undankbarkeit. Also das heißt, sie machen sich nachhaltig frei, auch von den Fraktionen, die sie vielleicht vorgeschlagen haben ursprünglich. Also es kommt ja aufs Gericht an, wie besetzt wurde, aber das Vorschlagsrecht geht ja auch auf die Fraktionen zurück. Und das Prinzip der maximalen Undankbarkeit, und das wird gelebt bei uns.
Nein, das kann ich nur unterschreiben. Und ich kenne einige Bundesverfassungsgerichtspräsidenten AD, Präsidentinnen AD und einige Richterinnen, die teilweise ja aus Parteien kamen. Peter Müller beispielsweise, CDU-Ministerpräsident. Also Partei kann man gar nicht mehr sein. Aber er wurde einer der, ja, wie alle anderen, ein unabhängiger Jurist. Und ich finde, das zeichnet dieses Gericht jedenfalls in den letzten 20 Jahren aus. Und wenn ich ein Bürger bin, bin ich auf diese Institution sehr stolz.
Das geht mir genauso. Und das geht nicht nur uns beiden so, sondern es gab auch Studien zur Unabhängigkeit der einzelnen Richter, zum Beispiel am Bundesverfassungsgericht. Und die Studie kam auch zu dem Ergebnis, auch die potenzielle Zugehörigkeit zu einer Partei, und das ist ja gar nicht bei allen Richtern der Fall, sondern der Blick auf das Vorschlagsrecht und die erfolgten Vorschläge hat sich nicht niedergeschlagen in den Entscheidungen. Das wurde über einen ganz langen Zeitraum beobachtet. Und interessanterweise haben tatsächlich sogar die Richter, die von ganz weit auseinanderliegenden Fraktionen vorgeschlagen wurden, am besten miteinander debattiert und am besten miteinander zusammengearbeitet. Ich finde das ganz wunderbar und das beruhigt mich auch sehr.
Ich glaube aber auch, dass die Qualität der juristischen Debatte und wenn man sieht, dass das eben mehrere sind, die zusammensitzen, unabhängig jetzt der parteipolitischen Subjektivität, nicht zulässt, dass man im Mittelmaß damit spielt oder in einer Tendenz. Du kannst, glaube ich, unter dieser Qualität von Juristen und Juristinnen nur argumentativ, und zwar juristisch argumentativ, überzeugen. Und das ist, glaube ich, auch das Überzeugende, was in der Bevölkerung dem Bundesverfassungsgericht so einen Respekt bringt, unabhängig davon, ob die Leute überhaupt wahrnehmen, das eine oder das andere oder noch ein Urteil. Aber man spürt schon, dass die Gemeinschaft all dieser Richter und Richterinnen auf einer Ebene arbeiten, die argumentativ höchst beschärft ist. Und das bedeutet ja, ich bin auch Philosoph, dass sie sich in ihrer Argumentation in einer hohen Stringenz befinden müssen, dass sie aber auch in ihrer Begründung die Gegenargumentation mit einbringen, sie antizipieren, um Antworten darauf zu geben. Und das ist eine Denkhermeneutik, die so funktioniert, weil dann doch am Ende nicht einer oder zwei zu so einem Ergebnis kommen, sondern ein Gremium, das eine große Freude entwickelt. Und ich habe, wie gesagt, mit einigen Richtern und Richterinnen immer gesprochen. Und man merkt, was für ein Glücksgefühl sie empfinden, dass sie sich auf einer sehr, nicht elitären, aber qualitativ hohen Ebene, nicht nur des juristischen, sondern der Argumentations- und Debattenkultur befinden, wo der Respekt nicht darin erarbeitet wird, dass man sich durchgesetzt hat, sondern dass man das eine oder andere noch mehr gesehen hat als der oder die, mit der man das diskutiert. Und so gesehen, ja, das Ergebnis lässt sich sehen.
Ja. Ich sehe schon, wir sind beide Fans des Bundesverfassungsgerichts. Und ich werde nie vergessen, meinen ersten Besuch beim Bundesverfassungsgericht. Ich fand es einen wirklich erhebenden Moment, diese heiligen Hallen zu betreten. Herr Friedmann, vielleicht bleiben wir noch einen Moment bei Ihnen als Mensch. Wo sehen Sie sich selbst gegenüber unserem Rechtsstaat in der Pflicht und welchen Beitrag leisten Sie, ganz gleich, ob als Mensch, als Bürger, als Rechtsanwalt?
Also ich würde damit beginnen, dass ich, was die Frage, die Würde des Menschen ist unantastbar, mich mein ganzes Leben lang engagiere. Nicht nur, weil ich selbst einer Minderheit angehöre, nämlich dem Judentum, das nach wie vor, wie wir wissen, was die Judenhasse angeht, eine Hochkonjunktur haben, sondern für alle. Ob das, wie gesagt, sexuelle Orientation ist oder religiöse oder Menschen, die schwarze Hautfarbe sind, Frauen. Am Ende geht es eben um den Menschen in einem demokratischen Rechtsstaat. Und jeder Mensch an sich ist die ganze Welt. Und dieses Subjekt Mensch zu verteidigen gegen dumpfe, aber auch politisch gefährliche Tendenzen ist etwas, was ich mein Leben lang als nicht Pflicht empfinde, sondern als ein großes Privileg, in einem freien Rechtsstaat das zu machen. Denn würde ich das in einer Diktatur machen müssen, dann wäre Mut das richtige Wort. Aber in Deutschland ist man nicht mutig, wenn man auf die Straße geht oder sonst wo sich einsetzt für Grundrechte. Das ist das eine. Das andere, als Anwalt bin ich immer wieder fasziniert, dass in dem Moment, wo die Ebene, wenn Konflikte entstanden sind, wo man in die rechtlichen Debatten angeht, auch mit Kollegen und Kolleginnen, wo also die betroffenen Parteien nicht mehr untereinander mit all ihren Emotionen unterwegs sind, dann doch Lösungen finden kann, die die Situation der Konfliktparteien befrieden kann. Meist erlebe ich das als gelungen, wenn beide Parteien über Vergleiche meckern. Dann weiß man, jeder hat tatsächlich an einem Punkt nachgeben müssen. So, und privat habe ich versucht, den Rechtsstaat immer wieder als den Maßstab zu sehen, als ich selbst vor 21 Jahren gegen ein Gesetz verstoßen habe und dafür Strafe bekommen habe, dass ich das akzeptiert habe, mit der Begründung, ja, ich habe gegen ein Gesetz verstoßen. Und wer gegen ein Gesetz verstößt, gehört, wenn überführt ist, bestraft. Auch das, der Respekt vor dem Rechtsstaat, dazu gehört auch, dass wenn man selbst dann vom Rechtsstaat betroffen ist, respektvoll damit umgeht.
Das ist mal eine ungewöhnliche Wendung in diesem Format. Das hat auch noch keiner meiner Gesprächspartner gesagt, dass das ein Beitrag ist und letztlich eine Ausprägung des Rechtsstaats.
Aber natürlich. Also ich will das nicht, es ist auch gar nichts Besonderes, was ich hier formuliere. Aber ich will es nochmal sagen, als Anwalt werde ich immer alles tun, gerade im Strafprozess, damit mein Mandant oder meine Mandantin, das ist ja die Aufgabe dann, es ist ja der ganze Staat durch die Staatsanwaltschaft mit allen Möglichkeiten, die Staatsanwaltschaften in Deutschland haben, unendlich viel mehr Privilegien als in anderen Staaten. Also wann sie überhaupt nach außen tritt und die Betroffenen anspricht. Aber wenn das erschöpft ist, dann gilt es, ein Urteil zu respektieren. Und irgendwann sind auch alle Instanzen durch und dann ist ein Urteil rechtskräftig. So. Und ich finde, dass der Respekt vor so einem Prozedere, und wir dürfen nicht vergessen, dass in allen Feldern, im Zivilrecht, im Strafrecht, mehrere Instanzen teilweise über jeweils Urteile nochmal nachdenken, dass das auch etwas ist, wo man sagen muss, ja, das ist dann jetzt so. Und nicht drum herum redet. Und ich möchte noch mal dran erinnern, ich meine, in was für einem Staat leben wir, dass wenn ich einen Knäuel bekomme, weil ich falsch parke, ich zu einem Verwaltungsgericht gehe und einen Strafzettel noch mal überprüfen lassen kann, was viel mehr Geld kostet als der Strafzettel. Da wird ein Apparat in Gang gesetzt bei einem Strafzettel. Und ich will damit nur sagen, das muss man in allen Bereichen würdigen. Bei mir war es so, dass ein Strafbefehl ergangen ist und ich gar nicht drum rumreden wollte. Und ich habe das akzeptiert und ich habe das nach außen auch akzeptiert. Und auch wenn es 21 Jahre später ist, will ich das gar nicht verbessern, sondern es war mir wichtig, nicht nur rechtlich, sondern auch menschlich, den Menschen zu signalisieren, es war ein Fehler. Und der Staat hat reagiert. Punkt.
Punkt. Und auch das ist Teil des Rechtsstaates. Aber das ist vielleicht ein Blick auf den Rechtsstaat, den nicht jeder tagtäglich anstellt. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass Sie das eben herausgepickt haben.
Herr Friedmann, eine Frage der Glaubwürdigkeit.
Ja, absolut. Gibt es vielleicht ein rechtsstaatliches Thema, das Sie aktuell besonders umtreibt? Oder gibt es eine Sache, für die Sie sich mehr Aufmerksamkeit wünschen oder die Sie gern verbessern würden?
Also wir müssen als Gesellschaft uns damit auseinandersetzen, unabhängig jetzt der Fragen Grenzschließungen, Grenzöffnungen, dass nach wie vor viele, viele Menschen im Mittelmeer ertrinken, dass nach wie vor das Thema Flucht mit all seinen Varianten uns nicht überfordert, sondern wir uns unterfordern und nicht nur rechtlich mit einem Thema uns auseinanderzusetzen, das uns auch in den nächsten Jahrzehnten begleiten wird. Denn Flucht ist ein Menschheitsthema und ich bin äußerst beunruhigt über das, die Umgehensweise, ohne dass ich jetzt in der Frage von politischen Positionen mich einlassen möchte. Aber es kann nicht so weitergehen, dass es als rechtsstaatliche Kontrolle so viele Handlungswidersprüche und Umgehenswidersprüche gibt, die wir in der Politik erleben, die wir auch in der juristischen Ebene erleben. Darunter gehört auch, dass wenn jemand aus diesem Land ausgewiesen wird, dieses dann auch wieder vollzogen wird. Da sind wir wieder bei der Vollzugsfrage von Recht und Ordnung. Ein Gericht, dessen Urteil nicht vollzogen wird, verliert zu Recht jegliche Autorität. Das ist ein Thema, das mich beunruhigt. Aber auch die europäische Perspektive, dass wir über den Europäischen Gerichtshof sehr viele Urteile haben, die Nationalrecht werden, also als Urteil übernommen werden müssen, aber auch nicht immer übernommen werden. Dass ein Land wie Ungarn, was die Umgehensweise mit Flüchtlingen angeht, ganz anders handelt als andere Länder. Dass wir also in diesem Bereich der Nationen, deren Rechtsauffassungen des Europäischen Gerichtshofes und auch unserer politischen Umsetzung ein nicht mehr nachvollziehbares und klares Handlungsprozedere haben, beunruhigt mich außerordentlich, denn egal was es ist, betrifft es einfach Tausende und Abertausende Menschen. Und ich glaube, dass wir am Ende des Tages neben der politischen Klärung dringend auch dann eine rechtsstaatliche brauchen, die bei dem Thema eine europäische ist. Und das ist ein letztes, was ich sagen will. Wir haben zu Recht dem Europäischen Gerichtshof sehr viel Autonomie, aber auch Übernahme garantiert, was die Urteile angeht. Und wir müssen uns entscheiden, wie wir damit in Zukunft auch umgehen wollen. Und wir sehen, es gibt eben einige Mitglieder der Europäischen Union, die Urteile nicht mehr respektieren. Und so wirkt aus dem Thema auch ein Thema, wo auch Bürger und Bürgerinnen immer mehr sagen, also wenn ein Staat so ein Urteil nicht respektiert, warum soll ich Urteile respektieren? Das ist etwas, was mir große Sorgen macht. Ich habe es am Beispiel der Flucht versucht zu konkretisieren. Es gibt noch andere Themen, aber hier finde ich, sehen wir auch Nachholbedarf. Es kann nicht sein, dass Ungarn beispielsweise die Pressefreiheit und Kunstfreiheit auf Null gesetzt hat und das Land Business as usual macht, auch wenn dann die Europäische Union Strafen verhängt oder übrigens der Europäische Gerichtshof auch. Es gibt keinen europäischen Zwangsvollstrecker, der bei Orbán anklopft. Das geht auf die Dauer nicht mehr.
Das ist ein ganz spannender Punkt. Und den hat mir hier auch noch keiner genannt im Podcast. Und das freut mich insofern, als dass Europa und das Selbstverständnis von Europa ja auch in jüngster Zeit bei uns wieder eine sehr starke Rolle nationalpolitisch gespielt hat. Und ich finde den Gedanken wirklich überdenkenswert. Von daher, und genau das machen wir heute, Denkimpulse sammeln, führt es dazu, wenn Europa weniger Europa ist, als es sein sollte, dass wir auch in Deutschland nachhaltig Ausstrahlungsprobleme bekommen. Und ich bin da ganz bei Ihnen. Es ist ein sehr interessanter Denkanstoß.
Die Europäische Union ist gegründet, dass Mitglied nur werden kann, wer als eine Demokratie rechtsstaatlich überzeugt. Wir haben Mitglieder, die in ihrem heutigen Zustand niemals Mitglieder der Europäischen Union hätten werden können. Das ist damals nicht gedacht worden, dass ein Staat, der mal demokratisch war, mittlerweile seine demokratischen Grundprinzipien verraten hat. Das ist aber ein Übergangsprozess, der außerordentlich komplex und kompliziert wird. Wenn man sich aber vorstellt, dass immer mehr Länder so werden könnten, wird es unter Umständen zu einem existenziellen Problem der Glaubwürdigkeit Europa, und das war doch der USP, ist nicht nur Handel, Geschäfte machen, sondern es ist das Beispiel der Demokratie in Vielzahl, also im Plural. Und dazu gehört auch, dass wenn ein Staat verurteilt wird, dass eine Strafe dann auch konkret umgesetzt werden kann. Also, ich nenne das den Zwangsvollstrecker. Wir kennen das im Zivilrecht. Da muss also jemand vorbeikommen und den Kuckuck dann irgendwo hinkleben können. Und da sind große, große Defizite da, die die gesamte Idee unter Umständen vergiften können.
Spannender Punkt. Ja, wir brauchen einen europäischen Kuckuck, Herr Friedmann. Das sehe ich wohl auch so. Nicht ohne Grund dauern ja einige Aufnahmeverfahren jetzt schon Jahre, Jahre, Jahre an. Nur wenn jemand schon dabei ist, dann in der Tat großes Problem. Auf jeden Fall etwas, worüber meine Lauscher bestimmt nachdenken werden und wollen. Und dieses kleine Format, Herr Friedmann, heißt ja mir, Menschen im Rechtsstaat, von mir zu dir aufs Ohr. Und deswegen haben Sie heute die Gelegenheit, meinen Lauschern noch eine Botschaft mit auf den Weg zu geben. Etwas, das Sie im Augenblick sehr beschäftigt und das Sie loswerden möchten.
Es geht uns so verdammt gut. Und damit meine ich nicht das Materielle. Wir sind jeden Morgen frei, zum Bäcker zu gehen. Ja, Graubrot, wie Herr Höcke das will, aus Deutschland. Aber auch den Croissant aus Frankreich. Die Tatsache, dass es Croissants aus einem anderen Land gibt, ist ein Stück unserer Freiheit. Wir gehen ins Theater, wir gehen in ein Konzert, wir hören Künstler und Künstlerinnen, die alles, was sie uns vorstellen wollen, auch vorstellen können. Wir reisen, wohin wir wollen. Wir haben Reisefreiheit. Wir können uns aussuchen, wo wir wohnen. Wir können uns aussuchen, ob wir unsere Selbstbestimmtheit auspacken. Und wenn nicht, dann ist es auch gut. Aber wir können selbstbestimmt leben. Es geht uns so verdammt gut, weil wir frei sind. Und es besorgt mich sogar mehr als die, die die Freiheit zerstören wollen, dass die, die sie haben, entweder gleichgültig damit umgehen oder opportunistisch damit umgehen. Denn sie werden am Ende die Begründung sein, warum die Demokratie zerstört ist. Und ganz ehrlich gesagt, ich möchte frei leben. Und auch unser Podcast ist nur möglich, weil wir frei sind. Und ich nicht eine Sekunde darüber nachdenke, was bedeutet es für meine Existenz, dass ich jetzt etwas sage und nicht eine Stunde später die Klingel in meiner Kanzlei mich dahin führen wird, dass ich abgeholt werde. Das mag für viele Leute nicht unbedingt der Mittelpunkt ihres Lebens sein, aber das liegt daran, dass die meisten Leute nie erlebt haben, wie es ist, in einer Diktatur zu leben. Und ich kann nur sagen, mir ist die schlechteste Demokratie lieber als die beste Diktatur.
Herr Friedmann, das war eine Botschaft, die hat zumindest bei mir richtig gesessen. Ich unterschreibe das. Es geht uns so verdammt gut, weil wir frei sind. Ich danke Ihnen von Herzen für dieses tolle und bereichernde Gespräch.
Ich danke Ihnen und alles Gute. Bis bald.
Bis bald.
Ich hoffe, wir haben euch Lauschern da draußen heute wieder einige Denkanstöße mit auf den Weg gegeben. Und damit aus dieser kleinen Idee was richtig Großes wird, abonniert diesen Podcast, folgt mir auf Instagram, TikTok und YouTube und teilt diese Episoden, was das Zeug hält. Und ihr da draußen nicht vergessen, ihr alle seid Mensch und damit Teil von mir, Menschen im Rechtsstaat. Something good.